Ja, vielen Dank, ihr lieben Musiker. Da habt ihr uns ja schon sehr gut mit in das Thema hineingenommen. Auch von meiner Seite ein guten Morgen, guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier in Bad Rappenau sein kann und freue mich, dass es heute wirklich geklappt hat hier draußen im Kurpark. Das ist ja immer wieder wirklich eine herausfordernde Sache in diesem Jahr. Aber wenn man das mal so zurückspiegelt, dass wir 2 Jahre hier draußen waren, also in der Zeit, die ich zumindest jetzt hier in Bad Rappenau mit euch unterwegs war, da hatten wir gar nicht so das Problem mit Regen. Da hat Gott uns immer Sonnenschein geschenkt, als wir noch kein eigenes Gemeindegebäude hatten. Und da können wir doch Gott loben und danken, wie wunderbar er uns damals geführt hat. Ja, mit der Sorge um das Wetter geht's los, aber das Thema heute, Leben mit der Angst, Leben in der Krise. Wir alle haben ja so unser eigenes persönliches Päckchen, was wir so tragen, wo mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, die ja irgendwie zu unserem Leben dazugehören. Und wir merken, das Leben ist total komplex geworden. Ja, nicht erst durch die Technisierung und Digitalisierung, die uns ja eigentlich alles leichter machen sollte. Nein, es ist weiterhin sehr anspruchsvoll, das Leben. Und nicht selten durchstreifen unsere Gedanken Ängste, Sorgen. Vielleicht sind Sie ein Gast hier aus einem dieser Reha-Einrichtungen und Sie leben in der Angst, in der Sorge. Ja, wie wird das mit meiner Gesundheit weitergehen? Wird die Reha mir helfen? Wird es mich weiterbringen? Kann ich wieder richtig gesund werden? Wir haben jeder Einzelne hat uns seine biografische Herausforderung, die Herkunft seiner Familie, all das, was uns immer wieder einholt, was uns Sorgen macht, was uns auch in Ängste treibt. Aber das soll heute nicht unser Thema an sich sein, sondern wir merken ja auch, dass unsere ganz kleine Welt, in der wir leben, eingebettet ist in ein großes Welt und da merken wir gerade, da ist es noch viel unruhiger, da ist es noch viel instabiler. Ob nun national, ob in Europa, international, täglich werden uns neue Nachrichten übermittelt von Kriegen, von Auseinandersetzungen, von Instabilitäten politische. Es ist manchmal erschreckend, was wir da hören. Nun würden wir es natürlich sagen, ja, das hat es doch schon immer gegeben. Seuchen, Hungersnöte, Katastrophen, Kriege. Ja, aber die Vernetzung, die gegenseitigen Abhängigkeiten sind viel größer geworden. Ein kleines Beispiel, der Krieg in der Ukraine. Eine lokale Auseinandersetzung, würden wir vielleicht sagen, beschäftigt die ganze Welt, weil in der dritten Welt auf einmal Hunger angesagt ist, weil dieses Ukraine ist die Kornkammer der Welt und andere müssen jetzt leiden, andere haben Hunger. Die Welternährung ist gefährdet, eine neue Flüchtlingswelle kommt. Wohin mit den Hilfesuchenden? Dann die Aussage, unser Boot ist voll. Das sind Dinge, die beschäftigen uns, die machen uns Sorgen. Wie soll das weitergehen? Oder die Vernetzung. Wie schnell konnte sich der Coronavirus ausbreiten? Dadurch, dass wir so eng miteinander vernetzt sind, von einem Ort in den anderen fliegen, von einem Kontinent auf den anderen, in kürzester Zeit. Das heißt, der Taktschlag wird immer schneller und die Sorgen werden immer heftiger. Was macht das mit uns, mit unserem Fühlen? Soziologen sagen, Angst ist ein kollektives Grundgefühl der Menschen geworden. Nicht nur bei den Alten oder gar vielleicht bei den Jungen nur, weil die ja noch die Zukunft vor sich haben. Nein, alle sind betroffen. Ein kollektives Grundgefühl. Ist das nicht schrecklich? Erwartungen, Was macht das mit unseren Erwartungen in diesem Kontext dieser Welt? Welche Erwartungen hast du denn noch? Erwartest du Lösungen von unseren Regierungen, ob in Baden-Württemberg, Deutschland, Europa oder international? Wer hat denn eine zuverlässige Lösung für all diese Herausforderungen, vor denen wir stehen? Wenn ich das jetzt so sage, dann ist das jetzt meine persönliche Einschätzung und die hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auch Richtigkeit. Ich nehme nur wahr, wir leben auf Optimismus. So macht das die Politik. Es werden Milliardenpakete aufgelegt und es geht irgendwie weiter. Aber haben wir wirklich Lösungen? Wie ist das Handeln in dieser Zeit? Oft habe ich den Eindruck, man agiert nicht mehr, man hat nicht irgendeinen Plan, man hat nicht wirklich ein Ziel, sondern man reagiert auf jede neue Änderung und Veränderung und dann oft sehr schnell und unüberlegt. Und man überreagiert. Aber letztendlich spüren wir doch auch eine Ohnmacht. Wir haben das in der Pandemie gemerkt, die Ohnmacht, wie sollen wir damit umgehen? Wie schwer sollen wir das einschätzen? Was passiert da mit uns? Und so ist es jetzt auch, ob es nun die Natur ist, die sich verändert um uns herum, das Wetter oder auch unsere Wirtschaft, all die Dinge. Wir sehen nirgends mehr, dass wirklich gehandelt wird, dass was in Angriff genommen wird. Es wird immer nur geflickt. Und wenn ich so in das Fernsehen hineingucke, so in die Diskussionen, ich habe immer den Eindruck, es ist wirklich nicht mehr ein sachliches Denken in den Debatten, sondern nur noch ein Austausch von Meinungen, von Ansichten und ein Glauben, es zu wissen. Und das macht mir wirklich manchmal sehr große Sorgen und auch Angst. Und ich spüre, dass das mich auch einengt, dass das mich auch belastet. Und ich nehme auch wahr, dass wir hier in unserer Zeit nicht mehr so frisch, fromm, fröhlich unterwegs sind, sondern dass das uns gefangen nimmt. Und zwar in unserer Zeit und in unserem Raum, in dem wir leben, in dem Jetzt und in dem Hier. Und da hinein möchte ich uns einen Vers lesen, den Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, als er über seinen Abschied gesprochen hat, als er den Jüngern erklärt hat, ja, ich werde bald nicht mehr unter euch sein. Und am Ende dieser seiner Rede an seine Jünger sagt er im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Und die Jünger, die stellen fest in diesem, das ist ja sonst immer ganz seltsam bei den Jüngern, die haben das ja oft nicht verstanden, was Jesus sagt, weil er in Bildern gesprochen hat. Und in diesem Text sagen sie, Jesus, zum ersten Mal haben wir dich verstanden, weil du nicht mehr in Bildern sprichst. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich viel verstanden haben, denn mir geht es nämlich auch darum, weil ich habe den Text auch nicht so ganz verstanden, diesen Satz, weil ich in diesem Satz Widersprüche finde. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da ist für mich ein offensichtlicher Widerspruch, ein Paradoxon, sagt man. Ein etwas, was sich irgendwie nicht erklären lässt oder was sich für mich nicht logisch ist. Und der Johannes ist so ein Evangelist, da müsst ihr mal das Johannesevangelium lesen, der hat diese Widersprüche, die Jesus durch seine Aussagen macht, immer wieder bewusst aufgeschrieben. Und man spricht da auch in der Theologie von den johannischen Missverständnissen. Und so finde ich auch hier in diesen Aussage, wie er Jesus zitiert, einen Widerspruch. Was ist ein Widerspruch? Zum Beispiel gibt's ja diesen Satz, weniger ist mehr. Ist ja nicht ein Widerspruch, ne? Weniger Gehalt ist mehr. Nö. Aber es gibt doch Dinge, wo das stimmt. Nämlich beim Parfum. Ein wenig Parfum, ein kleiner Tropfen, entfaltet sich viel besser und hat eine größere Wirkung, als wenn man die halbe Parfümflasche darauf donnert. Weniger ist mehr. Es gibt manchmal auch diese Widersprüche. Und doch haben sie einen Sinn. Und glaub, und ich bin der Hoffnung, dass wir das auch heute ergründen werden, gemeinsam, wo der Widerspruch ist und wie wir ihn auflösen können. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, oder in anderen Übersetzungen heißt es, ich habe die Welt besiegt. Hier steht nicht, Jesus hat die Angst überwunden. Hier steht nicht, Jesus wird uns die Angst nehmen. Hier steht nicht, Jesus lässt alle Angst einfach verschwinden. Nein, hier steht, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt. Ich glaube, dass Jesus uns hier, ja, in unseren Ängsten und Sorgen in etwas hineinnehmen will, was viel größer ist, was uns dann auch, ja, helfen wird, diese Ängste in einem richtigen Kontext, in einem richtigen Zusammenhang zu sehen. Lass mich mal ganz kurz versuchen, diese Dimension von aufzuzeigen. Nämlich, da müssen wir ganz zurück an den Anfang der Bibel, dass uns mal ganz neu bewusst sind, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind ein Gedanke Gottes. Er, Jesus und sein Vater haben mir das Leben geschenkt. Ich bin kein Zufallsprodukt, keine willkürliche Anhäufungen von Zellen. Im Psalm 139 können wir das lesen, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war oder da ich noch nicht geboren war. Im Mutterleib hat Gott mich schon gesehen. Das heißt, ich bin ein gewolltes Geschöpf, ein Mensch, den Gott lieb hat, den er gewollt hat. Und von Anfang an wird uns im Schöpfungsbericht gesagt, das war alles echt super, wie das gelaufen ist. Und die Menschen lebten in einer vertrauten Gemeinschaft mit Gott. Lest man in den ersten Kapiteln der Bibel nach, wie das war. Da wird davon gesprochen, dass im kühlen Abend Gott ins Paradies ging zu seinen Menschen, um sich nochmal mit ihnen auszutauschen über den Tag, was ist gelaufen, was, wie war's. Da war wirklich ein vertrautes Verhältnis. Und dann war dieser Beziehungsbruch auf einmal. Das Vertrauen wurde missbraucht und die Menschen verlieren den Bezug zu ihrem himmlischen Vater. Der Widersacher Gottes, Satan, hat die Menschen verführt, doch von dieser Frucht zu essen, die ihnen eigentlich vorenthalten war. Diesen Vertrauensmissbrauch nennt die Bibel Sünde, Sund, Trennung von Gott und ihrem Schöpfer. Das ist das, was uns die Bibel am Anfang sagt. Und dann kommt diese Rettungsaktion. Habt ihr das mitgekriegt in der letzten Woche, was da in Pakistan passiert ist? Diese Rettungsaktion? Dieser Menschen, dieser auch Kinder waren das ja, die in dieser Gondel an einem dünnen Faden hingen und die Gondel so ganz abgehängt da, das war ja schrecklich. Das waren jetzt keine Touristen, das waren keine Urlauber, die da in Pakistan waren, sondern das war ihre Verkehrsverbindung aus den Bergen runter ins Tal. Die Kinder sind in die Schule unterwegs gewesen. Und jetzt hängen sie da auf einmal an diesem Seil und werden dann in einer Riesenaktion mit militärischer Unterstützung gerettet. Aber noch viel größer ist die Rettungsaktion Gottes. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er wollte wieder Kontakt mit seinen Menschen. Er wollte in vertrauter Art und Weise wieder mit ihnen umgehen. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt, um Versöhnung zu schaffen. Und das, jetzt sind wir wieder auch in diesem Text. Deswegen ist Jesus ja in dieser Welt. Deswegen hat er seine Jünger um sich gesammelt, um ihnen das zu erklären, dass das alles passieren muss, das Sterben, mein Sterben am Kreuz, dass Jesus, dass der Vater mich im Himmel auferweckt von den Toten und dass ich damit auch diese Welt überwinde. Im Kolosserbrief sagte Paulus, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Gottes Aktion war gewollt, weil er wollte nicht, dass wir hier einfach mal irgendwie verenden, dass wir irgend einfach mal hier sterben und dann ist alles weg. Nein, er will mit uns in der Ewigkeit sein. Er will mit uns zusammenleben. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Und so sehe ich hier eine Brücke, eine Linie, eine neue Dimension, dass wir von der Ewigkeit für die Ewigkeit geschaffen worden sind. Das ist eine Riesendimension. Das ist vielleicht dieser Querbalken. Von Ewigkeit in Ewigkeit sind wir bestimmt. Und deswegen hat Gott alles in die Wege geleitet, um wieder mit uns in Kontakt zu gehen. Das ist eine neue, erweiterte Zeitachse. Nicht diese kleine Zeitspanne, die wir auf dieser Erde leben, sondern unsere kleine Zeitspanne ist in diese große Zeitspanne eingebettet. Und das macht deutlich, dass ja, das, was wir erleben, wirklich nur minimal ist. Ihr kennt ja auch die Texte aus dem Alten Testament. Da wurde das Volk Gottes, ja, das kann man jetzt nicht alles im Kontext, das ist sehr komplex natürlich, aber ich kann das nur kurz wiedergeben, wurde, ja, jetzt fällt mir das wurde verbannt, sie wurden also aus ihrer Heimat weggeführt und waren dann viele Jahre, einige Generationen, auf einmal nicht mehr in ihrer Heimat. Und dann, so wie es Gott verheißen hatte, wurden sie dann auch wieder zurückgeführt in ihre Heimat Israel, nach Jerusalem. Und wir sagen dann Halleluja, Gott hat es doch wunderbar geführt. Er hat seine Verheißungen wahrgemacht. Aber was hat das mit den Menschen damals gemacht? Mit einer Familie, mit einer Sippe, mit einem Einzelnen. Die Heimat zu verlassen, nicht in einer gewohnten Umgebung zu leben, nicht in der Akzeptanz zu leben, sondern unter fremden Menschen zu leben. Das war nicht einfach. Das war herausfordernd. Und da kann man nachlesen, dass da manche viele Tränen geflossen sind und viel Not und viel Leid war. Und so denke ich, ist das auch bei uns manchmal so. Wir leben noch nicht im Himmel. Wir leben in dieser Zeit, die es wirklich sehr schwer macht. Aber wo ist jetzt nun der Widerspruch? Eine andere Frage. David hat am Anfang gestellt, wie war eure Woche? Und ich frage euch, wo ist der Widerspruch? Wo ist der Widerspruch hier? Trotz dieses triumphalen Sieges Jesu, wie auch Paulus das da im Kolosserbrief sagt. Nehmen wir doch wahr, dass diese Welt immer noch der Satan regiert. Dass er immer noch das Böse vorantreibt. Dass er uns Menschen immer noch ängstigen kann. Dass immer noch Dinge passieren, Unglücke, Schmerz, Leid. Wo ist der Sieg Jesu? Und das ist das, was einfach auch mich immer wieder anficht und auch mich mehr Probleme bereitet. Wo ist der Sieg Jesu? Die Bibel nennt diese Zeit, in der wir jetzt leben, die Gnadenzeit oder die Heilszeit. Es ist die Zeit, das ist der Zeitraum, in der Gott es vorgesehen hat, dass wir Menschen Raum haben zur Umkehr. Raum haben, nochmal zu überlegen, ja, möchte ich mich diesem Gott neu anvertrauen? Möchte ich wieder mit ihm unterwegs sein? Meinem Schöpfer, der mich geschaffen hat, der mir das Leben geschenkt hat. Und die Bibel sagt es uns, dass der Satan für eine vorherbestimmte Zeit noch in dieser Welt wirken darf und uns ja ängstigen darf und uns mit schrecklichen Dingen erschrecken darf. Und doch ist sein Sieg fest. Und das Ganze kann man nur verstehen, kann man nur ertragen, wenn man die ganze Dimension sieht. Von Ewigkeit in Ewigkeit. Und dazwischen ist unsere kleine Zeitspanne. Die 2000 Jahre. Meine 65 Jahre. Aber das ist eingebettet in eine große neue Zeitlinie. Und deswegen ist es so wichtig, dass in dem letzten Buch der Bibel und der Offenbarung des Johannes, der ja dieses Buch ein Trostbuch sein sollte, wie es ganz am Anfang des in der Offenbarung heißt. Das möchte uns Trost schenken, dass wir erkennen, dass all das noch passieren muss, bevor Jesus wiederkommt. Was macht das jetzt nun mit uns? Diese neue Dimension, diese neue Zeitlinie. Das macht, dass aus unserem begrenzten Denken eine geistliche Erkenntnis kommt. Wir können erkennen, wie es um uns steht. Wir können erkennen, in welchem Zeitabschnitt wir leben und dass wir eingebettet sind in das Große, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und unsere Erwartungen sind nicht mehr beschränkt auf das, was in dieser Welt nur passiert, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung, die über all das hinausgeht, was in dieser Welt passiert. Einen zweiten Widerspruch, den ich so sehe. Jesus sagt, so ganz beiläufig, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Puh, Frieden in dieser Welt? Was knistert das schon ständig zwischen Ehepartnern? Wir haben uns heute auch beim Autofahren. Na? Ach, das scheint so ein grundsätzliches Thema zu sein. Streit in Familien, Großfamilien. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Streitfälle vor Gericht immer mehr werden, dass die Leute sich streiten, Spannungen in unserer Gesellschaft, dieser Unfrieden. Wir erleben überall Gewaltausbrüche. Das Thema jetzt da in den Schwimmbädern und so weiter. Und es ist doch eigentlich eine friedlose Zeit. Und wenn, dann können wir doch nicht von Frieden sprechen, dann können wir maximal von einem Waffenstillstand sprechen. Und wie gefährdet das alles ist, haben wir jetzt auch in der Pandemie erlebt. Ich wohne ja an der Grenze zu Frankreich und da war in dieser Zeit unterschiedliche Regelungen in Frankreich und in Deutschland. Und wir haben natürlich auch sehr viel Berufspendler über die Grenze. Und da hat man das wirklich erlebt, als dann ja eine Krankenschwester, eine Verkäuferin, die jetzt aus Frankreich nach Deutschland rübergekommen ist, den Stinkefinger gezeigt bekommen hat. Was suchst du hier? Weil wir durften und sollten ja nicht unterwegs sein und die kommen aus Frankreich zu uns nach Deutschland. Da sind Dinge passiert, die waren überhaupt nicht schön. Und da hat man sofort den Eindruck gehabt, hey, eben waren zwei Völker zusammen, eben haben wir noch zusammen in einem Bistro Kaffee getrunken und jetzt auf einmal sind wir stinkend wütend auf die Franzosen, dass die jetzt zu uns kommen. Und die kommen ja nicht zu uns, weil sie Urlaub machen, sondern die arbeiten bei uns. Die dienen uns im Krankenhaus als Krankenschwester oder als Verkäuferin. Und die Kommunen, die haben eine große Aktion ins Leben gerufen mit Fahnen und mit großen Bildern, mit einem Herzchen, wo Frankreich und Deutschland sich wieder miteinander vertragen wollen. Wie gefährdet ist doch der Friede? Wie gefährdet sind die Beziehungen? Der Teufel schafft es immer wieder, uns auseinanderzubringen. Wo ist hier denn den, wie können wir diesen Widerspruch jetzt auflösen, dass wir Frieden haben sollen in einer solchen friedlosen Zeit? Der Schlüsselwort habe ich etwas über so ein bisschen nebenbei gesagt, nicht richtig ausformuliert. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. An anderer Stelle, zwei Kapitel vorher, sagt Jesus: Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht verwirren. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Das heißt, Jesus weiß um diesen Unfrieden. Er weiß um unsere Ängste. Nein, er aber sagt, nicht wie die Welt gebe ich euch, sondern ich gebe euch meinen Frieden. Und das heißt, der Frieden entsteht durch diese innige Beziehung, die ich zu Jesus habe. Und da ist die Frage vom David wieder am Anfang. Wie ist diese Woche gegangen? Wie lebst du deine Beziehung? Was macht das mit dir, was du alles so unter der Woche erlebst? Hast du Frieden gehabt bei all den Dingen, die passiert sind? Wir haben das vorhin in dem Anfangslied gesehen. Jesus in meinem Haus. Dieses Lied. Lest euch das nochmal durch nachher, wenn ihr den Zettel mit nach Hause nehmt. Es ist so wichtig, dass wir Jesus in unser Herz einladen, dass wir Jesus immer wieder in unserer Mitte bitten. Und das ist doch diese neue Dimension. Nämlich, dass wir nicht nur diese Ewigkeit-Linie haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern dass wir in Jesus Christus das Jenseits in uns haben. Gottes Welt kommt zu mir. Er bringt mir seinen Frieden durch den Heiligen Geist. Er schenkt mir diesen Frieden. Das kann ich nicht erklären, sondern das kann man nur erleben und ausprobieren. Diese neue Raumdimension kennt diese Welt nicht. Gott ist jetzt in dieser Dimension uns ganz nahe geworden. Und ich wünsche mir das, dass das wir auch immer wieder so erleben, dass diese Dimension auch in unser Leben kommt. Dieser Friede, und da bin ich fest davon, stabilisiert unsere angefochtene Gefühlswelt. Wenn wir rauf und runter, wenn wir Ängste, Sorgen, Streit und Stress haben. Nein, in Jesus Christus haben wir Frieden und können immer wieder zu ihm zurückkommen, können immer wieder über diese Dinge, die nicht gut laufen, bei mir in dieser Welt mit ihm reden und bekommen diese Gewissheit in unser Herz, dass wir in ihm geborgen sein dürfen. Und was ich noch wichtig finde auch, es kann unser Handeln bestimmen, dass wir wirklich dann auch zuversichtlich und gezielt und handeln. Denn das steht auch noch hier in diesem Vers. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Hier heißt es dann noch so auch recht beiläufig, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, oder andere Übersetzung, seid guten Mutes. Wie sollen wir guten Mutes sein bei all dem, was so um uns herum passiert? Aber ich hatte zufällig, als ich dann den Text mir so angeguckt habe in verschiedenen Übersetzungen, elektronisch auf dem Bibelserver, hatte ich auch die englische Variante von der King James Version. Da heißt es dann, but be of good cheer. Und dann bei Cheer kam mir so der Gedanke, hey, Cheerleading, kennt ihr das? Kennt ihr das? American Football, da sind vielleicht so ein paar Typen, mein Sohn, das nichts ist schöner als American Football. Was machen da? Da gibt es solche Gruppen, die mit Liedern, mit Akrobatik vor der Veranstaltung, vor dem Match, da jetzt da tanzen und singen. Wisst ihr, warum die das machen? Das ist keine Show für die Zuschauer. Das ist nicht der erste Ziel, sondern diese Cheerleader wollen ihre Mannschaft ermutigen, ihnen Mut zu sprechen. Hab keine Angst vor dem Gegner. Der hat vielleicht letztes Jahr gewonnen, aber dieses Jahr werdet ihr gewinnen. Das sind Mutmacher. Und das andere, das sie dann auch in der Pause da noch machen und dann ein bisschen was fürs Publikum. Ja, aber das Ziel des Cheerleading ist Mut machen, der Mannschaft Mut machen. Und ich glaube, dass wenn Jesus das sagt und seid guten Mutes, hey, ihr lieben Christen, macht nicht nur gute Miene zu bösem Spiel. Sondern erfreut euch in Christus. Seid Mutmacher. Seid welche, die anderen Mut zusprecht. Unseren Glaubensgeschwistern. Das machen wir, wenn wir miteinander Lobpreis lehren. Dann singen wir uns das gegenseitig zu. Wie groß unser Herr ist, wie stark unser Herr ist. Aber seid doch auch zu den Menschen um uns herum mutig und freudig. Ermutigt doch die Menschen. Es ist so viel Traurigkeit, es ist so viel Resignation, es ist so viel, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Sind wir Ermutiger? Ich möchte euch auffordern, seid ihr Mutmacher. Erfreut euch gegenseitig. Dann, glaube ich, haben wir diesen Vers richtig verstanden. Und wir können das, weil wir auf einem anderen Boden stehen. Wir stehen auf dem Kreuz. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Jenseits Gottes ist in uns zu uns gekommen. Wir leben nicht, wir glauben nicht an den Gott, der da oben ferne ist, sondern Gott ist in einer anderen Dimension ganz nah bei uns. Und deswegen dürfen wir freudig sein und dürfen das so umsetzen, wie Jesus es hier gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst. Die Angst wird immer wieder da sein. Die Angst wird immer wieder kommen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch jede Sorge, jede Angst, die euch immer wieder aufhält, dass ihr an das Kreuz denkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Jenseitig kommt zu uns in Jesus Christus. Amen.